So ein Jubel, wie die Isländer sich ausgedacht haben, finde ich sehr kreativ. Und das hat mich auch immer schwer beeindruckt, wenn man das gesehen hat. Allerdings ein bisschen was verloren geht da schon auch bei dem Jubel, weil es ist nämlich ein bisschen ein konstruierter Jubel. Die haben sich das ja vorher ausgedacht und haben das ja für die Situation, wo sie dann ein Tor schießen, quasi sich überlegt. Und so konstruierter Jubel, da geht ja, ist ja nicht so richtig spontan. Also geht ja ein bisschen was verloren. Da fällt einem zum Beispiel ein, wenn in Nordkorea gejubelt wird, ja, dann ist das nicht so richtig authentisch, dann ist es nicht so wirklich fröhlich spontaner Jubel, sondern kein echter Jubel. Ein echter Jubel, der ist spontan, der ist manchmal heftig, der da ist man vielleicht von sich selber sogar überrascht, wenn man da jubelt. Also wenn ich mir vorstelle, WM-Finale 2014, ja, und es ist Verlängerung, es ist die Anspannung da, Mario Götze nimmt den Ball mit der Brust an und legt ihn ins lange Eck vorbei an dem argentinischen Torwart. Und dann jubelt man. Das ist echter Jubel, ja, wenn man dann irgendwie so richtig, wenn es einfach raus muss, wenn es gar nicht anders geht, wenn sich Menschen in den Armen liegen, die sich gar nicht kennen und ihre Freude rausrufen. Das kann man für verrückt halten. Oder man kann sagen, das ist doch gesponnen, dass Menschen das machen. Aber so ist Jubel. Das ist das, was Jubel auch von Freude unterscheidet, finde ich. Sich freuen, das kann man auch im Stillen. Das kann man auch sich für sich dezent. Aber jubeln. Jubel muss raus, jauchzen muss nach draußen. Das hat schon ein bisschen auch was mit Kontrollverlust zu tun, wenn man jubelt. Man gibt sich da ein bisschen dem hin. Gejubelt kann man, jubeln tut man nicht nach Protokoll. Jubeln gibt Freude oder der Begeisterung einen Ausdruck und lässt einen emotional explodieren. Das ist Jubel. Deshalb ist Jubel auch manchmal ein Überschwang von Freude. Jubeln kommt spontan über einen, überkommt einen quasi. Ich habe euch heute gleich zwei Predigtexte dabei, die miteinander zu tun haben. Die hängen ganz eng zusammen, auch wenn sie in unterschiedlichen biblischen Büchern stehen. Und bei beiden spielt der Jubel eine Rolle. Ich zeige euch mal den ersten Predigtext. Da sind wir jetzt im Jeremia-Buch, im Kapitel 33. Und da geht es um den Jubel. Ah, jetzt muss ich da wieder durchscrollen, geschwind. Das habe ich falsch sortiert. So, Jeremia 33, 1 bis 3 und 10 und 11. Während Jeremia im Wachhof gefangen gehalten wurde, redete der Herr ein zweites Mal mit ihm. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, der die Erde geschaffen hat und fest gegründet hat: Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Jeremia sitzt im Gefängnis. König Zedekia hat ihn quasi in eine Quarantäne versetzt, weil er prophezeit hat, dass Jerusalem und der Tempel von den Feinden eingenommen werden wird. Das war ein bisschen zu pessimistisch für den König damals und da hat er den Jeremia weggesperrt. Das ist nicht gerade eine Situation für großen Jubel, wo der Jeremia da sitzt. Aber in seiner Zellenquarantäne spricht Gott: Hey Jeremia, ruf zu mir. Das kann man auch aus der Zelle beten. Und dann kommt als Antwort eine Verheißung, in der Gott den Jubel ankündigt. Da sagt er nämlich: Ihr sagt, unsere Stadt ist verwüstet. Es leben keine Menschen und Tiere mehr darin. Ja, ihr habt recht. Die Städte Judas und die Straßen Jerusalems sind wie ausgestorben. Doch ich, der Herr, verspreche euch, überall wird wieder Freude und Jubel herrschen. Es wird fröhliche Hochzeitsfeiern geben. Ihr werdet hören, wie die Menschen mich preisen und sagen: Lobt den Herrn, den allmächtigen Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Ihr werdet sehen, wie sie wieder in den Tempel gehen, um mir Dankopfer darzubringen. Ja, ich wende das Schicksal eures Landes zum Guten, so wie es früher war. Mein Wort gilt. Das sagt Gott dem Jeremia in seiner Zellenquarantäne, mit Blick auf die ausgestorbenen Straßen. Das sagt Gott, dass wieder Freude kommen wird und dass Jubel sein wird. Freude und Jubel, das sind zwei Worte, auch im Hebräischen sind es unterschiedliche Worte. Und das Wort, das hier mit Jubel übersetzt ist, heißt Simcha im Hebräischen. Das heißt eigentlich sich freuen mit Gesang oder mit Instrumenten, so können wir auch dazu sagen. Das kündigt Gott dem Jeremia an. Aber Jeremia selber ist eigentlich in dem Moment nicht wirklich zum Jubeln zumute. Er sitzt im Gefängnis. Es gibt Zeiten, da drängt sich der Jubel nicht so auf. Da kommt es nicht so spontan aus einem raus. In dem hat man nicht so im Blick, wie man jubeln könnte. Vielleicht ist das für manche, für euch in dieser Zeit, in diesen Tagen ein bisschen ähnlich. Beim Volk Israel war es in der Zeit, als das Jerusalem von den Feinden leergeräumt worden war, da war das so. Da war nicht viel mit Jubel. Aber gerade in dieser Zeit lenkt Gott den Blick bei Jeremia auf die Freude und auf den Jubel. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir gerade in solchen Zeiten nicht aus dem Blick verlieren, was es an Grund zum Jubel oder zur Freude geben wird oder gibt. Wenn wir das nicht mehr sehen, dann wird man ganz schnell fast schon depressiv in so einer Zeit. Und manchmal hat man gerade den Eindruck, dass wir ein bisschen, dass es uns ein bisschen so geht, uns als Gesamtgesellschaft. Wir analysieren viel, wir differenzieren viel, wir diskutieren und schauen alles kritisch an und bleiben nüchtern. Und das ist alles sachlich und das ist alles richtig. Aber irgendwie fehlen uns gerade die Momente, die uns jubeln lassen. Es gibt gerade irgendwie so wenig Jubelmomente, so wenig Möglichkeiten, dass man Freude auch im Jubel auslebt. Es gibt kein Tanz, es gibt keine Konzerte, es gibt keinen Sport. Es bleiben kleine alltägliche Jubelmomente, so wie die Pfützen für die Kinder. Aber die würden sich auch viel lieber wünschen, dass sie mit ihren Freunden im Kindergarten spielen dürfen. Das wäre ein größerer Jubel. Gott sagt dem Jeremia, ja, es ist die Zeit der leeren Straßen. Aber der Jubel kommt wieder. Das darf man auch jetzt schon. Und das darf Jeremia auch jetzt schon in seiner Zelle in den Blick nehmen. Und ich glaube, dass wir so eine Hoffnung, so einen Blick brauchen. Denn das lenkt uns den Blick weg von allem Freudlosen, in dem er steckt. Von allem dem, was einem dem Jubel so ein bisschen im Keim erstickt. Das, was Gott dem Jeremia hier vor Augen malt, ist kein verordneter, kein aufgesetzter Jubel. Er sagt nicht, jetzt jubel doch mal künstlich, auch wenn es dir gerade nicht gut geht. Es ist ein authentischer Jubel, von dem Gott da spricht. Ein ganz ehrlicher Jubel, weil es ein Jubel ist, weil der eine Reaktion ist auf das, was Gott schenkt. Gott sagt, ihr werdet jubeln und ihr werdet auch Grund dazu haben. Das wird ein ganz ehrlicher Jubel sein, der euch überkommen wird. Die Leute werden jubeln und feiern und Dankopfer bringen, weil sie von Gott beschenkt worden sind. Sie werden das Lied singen, wo es heißt, lob Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört nicht auf. Das kann man erleben, auch in so einer Zeit, und das kann einen zum Jubel bringen. Liebe Leute, so einen Jubel wünsche ich mir für unser Land. Ich wünsche mir nicht nur einen Jubel darüber, dass alles wieder in Gang kommt, so wie es vorher war. Und nicht nur ein Jubel darüber, dass die Fesseln von den Beschränkungen endlich wieder gelockert werden. Und ich wünsche mir auch nicht einen Siegesjubel über ein Virus. Sondern ich wünsche mir eigentlich einen Jubel darüber, dass wir in der Zeit erfahren, dass Gott gut ist und dass seine Gnade weitergeht. Ich wünsche uns, dass wir, wenn manches wieder geht, nicht nur die Rückkehr zum Normalen feiern, sondern dass wir auch einen Blick dafür haben, dass Gott uns Gutes schenkt, dass wir sonst vielleicht viel zu wenig sehen würden. Dass er uns jetzt schon in dieser Krisenzeit Dinge zeigt, die uns aus dem Blick geraten sind. Ein Immunsystem, das erstaunlich viel verkraftet. Ein Gesundheitssystem, das sich viele in der Welt wünschen würden. Was der Wunsch in Gemeinschaft in unserem Leben für eine Rolle spielt. Familien zu haben, Lebensmittel zu haben. Das ist ja alles nicht einfach nur da. Jetzt in dieser Zeit, und auch wenn es noch dauert, da kann man das erleben, dass Gott gut ist und dass er gnädig ist und dass er uns mehr schenkt, als wir oft erkennen. Und ich glaube, wenn man das erkennt, dann kommt man auch zu Freude und zum Jubel. Um dem nach, was in einem sprudelt, nach draußen sichtbar werden zu lassen, dass man jubelt wieder. Und zwar nicht nur ganz auf seine eigenen Emotionen bezogen, sondern ein Jubel, der ein Ziel hat. Man kann jemandem zujubeln. Beim Jubel ist es ja oft so, dass man jemandem zujubelt. Ein Sportler zum Beispiel, der irgendwas Tolles gemacht hat, oder ein Musiker, der das Lied toll performt hat, oder ein Kind, das die ersten Schritte gemacht hat oder mit dem Fahrrad die erste Runde gedreht hat. Vielleicht können wir auch Wissenschaftler zujubeln, wenn sie einen Impfstoff präsentieren. Wäre ja auch mal vielleicht ganz richtig. Oder Politikern, wenn ihre Entscheidungen Frucht bringen. Aber vor allem sollten wir Gott zujubeln, der uns seine Güte und seine Gnade erleben lässt, auch in so einer Zeit und vielleicht gerade in so einer Zeit, vielleicht ganz neu. Das ist ein Ziel für unser Jubel. Und dann ist es kein aufgesetzter Jubel, wenn wir dann Loblieder singen. Das ist ein authentischer Jubel, wenn wir die Loblieder mit fröhlichem und dankbarem Herzen Gott zusingen. Mit dem Blick dafür, wo er gütig zu uns ist. Wie wir darüber jubeln. Ob wir das dann im Emma Watson-Style machen oder ob wir das dann machen, indem wir Palmwedel schwenken, wie die Leute beim Einzug nach Jerusalem, als sie Jesus zugejubelt haben, oder ob das eigene Temperament so ein bisschen zurückhaltende Reformen lieber mag. Das spielt dann, glaube ich, nicht so die entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass wir uns zeigen lassen, warum wir Grund zum Jubeln haben. Dass wir das in den Blick bekommen, was Gott schenkt. Darauf weist Gott den Jeremia hin, und zwar schon bevor er in Jubel ausbricht. Schon vorher verweist Gott auf sich und auf das, was er alles tun wird. Und das ist interessant. Denn man könnte sagen, genau das nimmt doch dann dem Jubel die Spontanität. Also wenn man schon weiß, wenn Gott dem Jeremia schon ankündigt, ihr werdet nachher jubeln, ist das dann noch spontan? Vielleicht nicht ganz spontan, aber ich würde sagen, das nimmt dem Jubel nicht seine Spontanität, sondern es gibt dem Jubel eine besondere Richtung, weil man auch weiß, wem man zujubelt. Und das ist wichtig, denn dadurch wird der Jubel ganz wesentlich mitbestimmt. Ihr werdet das sehen, wenn ich euch jetzt den zweiten Text vorlese. In Jeremia 33, was wir gerade gelesen haben, da kündigt Gott ja an, dass die jubelnden Menschen ein Loblied singen werden. Und da steht sogar, welchen Text dieses Loblied hat. Lobt den Herrn, den allmächtigen Gott, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. So werden sie singen, sagt Gott. Wenn man jetzt mal in der Bibel ein bisschen weiterblättert, an eine andere Stelle, dann kommt genau dieses Lied mit genau diesem Text tatsächlich dann vor, wenn es die Leute tatsächlich auch singen. Zeitlich sind wir jetzt ein bisschen weiter. Das Exil ist vorbei, die Anführer von Israel sind nach Jerusalem zurückgekehrt. 2 Jahre nach der Rückkehr fängt man an, den Tempel neu aufzubauen. Das ist ein Großprojekt, was da losgeht. Und obwohl man damals keine so technischen Möglichkeiten gehabt hat wie heute, ist schneller fertig geworden als der Berliner Flughafen oder Stuttgart 21. Aber gut, es ist der Beginn eines Bauprojekts, wo wir jetzt hinschauen, die Grundsteinlegung des Tempelbaus. Und hier wird das angekündigte Lob gesungen. Wir gehen jetzt ins Buch Esra, denn der erzählt von diesem Tempelbau. Und da wird bei der Grundsteinlegung Folgendes erzählt. Als die Bauleute den Grundstein für den Tempel des Herrn legten, standen die Priester in ihren Gewändern daneben und bliesen die Trompeten. Die Leviten aus der Sippe Asaf schlugen die Zimbeln und lobten den Herrn. So hatte es schon David, der König von Israel, angeordnet. Sie priesen Gott und sangen im Wechsel das Lied: Der Herr ist gütig, seine Gnade für Israel hört niemals auf. Als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus. Da steht's, die singen das Lied und jubeln alle zusammen. Es ist noch gar kein neuer Tempel da, gerade mal der Grundstein wird gelegt und da brechen die Leute schon in Jubel aus. Sie brauchen das Bauwerk noch gar nicht fertig zu sehen. Die Aussicht auf das, was da entsteht, ist ihnen schon Zeichen dafür, wie gütig Gott zu ihnen ist. Deshalb jubeln sie und deshalb singen sie. Bei uns hat letzte Woche auch schon allein die Ankündigung Freude ausgelöst, dass bald wieder Gottesdienste stattfinden können. Jetzt noch nicht, aber es wird bald schon wieder möglich sein. Vielleicht lässt uns das jubeln. So wie bei der Grundsteinlegung von Jerusalem. Wenn man darin sieht, was wieder möglich wird, dass man wieder einen Ort hat, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam Gott anbeten kann. Allerdings, damals in Jerusalem jubeln nicht alle mit. Manche schaffen es nicht zu jubeln. Bei manchen bleibt der Jubel im Hals stecken und sie weinen, weil der Tempel ein neuer sein wird, nicht mehr der alte. Das macht es ihnen unmöglich zu jubeln. Ich lese noch ein paar Verse weiter. Die Verse 12 und 13. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Sippenobenhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Das ist ja schon interessant, finde ich. Das ein und dasselbe Ereignis ist für die einen Grund zur Trauer und für die anderen ist Grund zum Jubeln. Warum fällt mir da jetzt wohl wieder das Derby KSC gegen VfB ein? Naja. In unserer Geschichte ist es so, diejenigen, die zurückschauen und die Grundmauern noch kennen von dem alten Tempel, die Grundmauern, die Reste vom alten Tempel in Ehren halten, die jetzt überbaut werden sollen, die weinen. Das, was für sie noch der Tempel war, auch wenn es nur noch Reste waren, nur noch Ruinen, die nur das sehen, was verloren geht, die klagen. Aber diejenigen, die den neuen Tempel, der noch gar nicht da ist, aber der kommen wird, der einen neuen Ort der Begegnung mit Gott möglich macht, die das sehen, die jubeln. Das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Ereignis. Trauer und Lob, Weinen und Jubel. Es hängt davon ab, mit welchem Blick die Einzelnen auf das sehen, was da passiert. Und genau dafür, was man sieht, ob man das Überbauen von dem Alten oder ob man den Anbruch von was Neuem sieht, genau dafür ist die Ankündigung an Jeremia im Vorhinein wichtig. Und hier kommen unsere zwei Texte wieder zusammen. Auch wenn das schon viel früher war, was Gott dem Jeremia angekündigt hat. Er hat dem Volk angekündigt hat, dass er sie beschenkt, dass er sie begleitet und dass sie zum Jubel geführt werden. Auch wenn es heißt, dass manches Neues wird oder dass manches anders wird oder dass auch ungewohnt sein wird, dass nicht das Alte einfach wieder aufgebaut wird. Die Ankündigung Gottes an Jeremia, noch in der Zeit, als Jerusalem ausgestorben ist, die hilft, dass man erkennen kann, dass auch das Neue, das, was da entsteht, von Gott gegeben ist. Die macht möglich, dass nicht die Trauer überwiegt, sondern dass der Jubel aufkommen kann. Wenn man mit der Ankündigung an den neuen Tempelbau geht, dann wird man darauf vorbereitet, dass der Jubel über das Neue auch ein Zujubeln Gottes ist und nicht nur ein Trauern über das, was da alles jetzt verloren geht, was man loslassen muss. Mich beeindruckt diese Geschichte immer mehr, je öfter ich sie lese, und ich glaube, sie ist aktueller denn je. Und ich meine, dass das auch was ganz Wesentliches für uns ist, damit wir zum Jubel und zum Lob Gottes finden. Lasst uns in dieser Zeit auch auf unser Leben und auf die Welt schauen und auch auf unsere Kirche und nicht nur das sehen, was vergeht oder vergangen ist, was schrumpft oder was früher mal war, was schön war und was wir jetzt gerade nicht dürfen. Denn wenn wir nur das sehen, dann werden wir in der Trauer stecken bleiben. Dann werden wir auch hinterher vor allem das sehen, was anders ist, was nicht mehr geht, was vielleicht herausfordernd ist. Wir können aber auch das sehen, wo Gott in dieser Welt am Wirken ist, auch in dieser Krisenzeit. Wir können das sehen, was er aufrichtet, was er Neues schafft, ganz neue Möglichkeiten, wo man ihm begegnen kann. Auch wenn es vielleicht erst ein ganz kleiner Anfang ist. Ich wünsche mir, dass wir in der Krise nicht nur das Alte wieder herwünschen, sondern dass wir Gottes Güte auch in dem finden, was neu werden wird. Denn dann wird unsere Reaktion auch Jubel sein. Es kann ja sein, dass manches anders ist, wenn die Corona-Zeit tatsächlich mal überwunden ist, sofern es das gibt. Und vielleicht ist dann schade, dass manches nicht mehr so ist wie vorher. Vielleicht ist auch teilweise schwer zu akzeptieren. Aber ob wir dann jubeln werden oder ob wir in der Klage hängen bleiben, das hängt mit davon ab, dass wir jetzt schon die Zusage von Gottes gütigem Handeln hören. So wie der Jeremia auch vorher schon diese Verheißung gehört hat. Dass wir mit seiner Verheißung auf das zugehen, was kommt. Auch wenn wir es noch gar nicht sehen. So wie es Jeremia gepredigt hat, als die Straßen Jerusalems noch ausgestorben waren. Vielleicht sehen wir jetzt bloß die leeren Straßen in unseren Orten. Oder vielleicht die eigenen vier Wände, in die wir eingepfercht sind, so wie Jeremia in seiner Gefängniszelle. Wir müssen maskiert einkaufen, wir dürfen uns nicht draußen versammeln. Selbst in der Kirche dürfen wir Gottesdienst auch jetzt, wenn es losgeht, wieder erstmal nur feiern, ohne Gesang, ohne Kontakt, mit großem Abstand, mit Einlasskontrollen und mit Namenslisten. Wir müssen Freizeiten, wir müssen Urlaube absagen, Konzertkarten verfallen. Es gibt kein Champions League Finale und keinen Eurovision Song Contest und auch keine Konfirmation in diesem Mai. Vielleicht ist uns im Moment nicht nach Jubeln zumute, aber jetzt legen wir den Grundstein dafür, dass wir danach nicht nur trauern werden, was alles nicht mehr ist wie vorher, sondern dass wir jubeln werden, was alles wieder möglich ist, was ganz neu möglich ist. Jetzt lenken wir den Blick auf das gütige Handeln Gottes, jetzt in dieser Zeit. Und ich bin sicher, wir werden Grund zum Jubel haben, weil wir jetzt schon mit der Verheißung leben, die uns die Freude ins Herz legt und die eben nicht der Trauer die ganzen Emotionen in uns überlässt. Ich bin sicher, dass wir Gott Loblieder singen werden und dass das möglich ist, auch wenn manches neu wird oder manches anders ist, wenn wir darin Gottes Wirken erkennen. Wer weiß, wie es wird. Vielleicht gibt es künftig in der Schule nicht mehr Klassen mit 32 oder mehr Schülern in einem Raum. Vielleicht gibt es Modelle, dass man Arbeitnehmer zu sein und Eltern zu sein besser verknüpfen kann, anders miteinander verbindet. Vielleicht werden manche Berufe im sozialen Bereich aufgewertet. Vielleicht achten wir Politiker, die sich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern das Gemeinwohl auch dann im Blick haben, wenn das heißt, unbeliebte Entscheidungen treffen zu müssen. Vielleicht kaufen wir anders ein nach dieser Zeit. Vielleicht haben wir nicht nur mehr die Wachstumsraten in der Wirtschaft wie vorher, kann sein, dass wir das nicht mehr erreichen, aber vielleicht überlegen wir uns dafür ein System, wo die Wirtschaft nicht schon bei geringerem oder schwächerem Wachstum nach Staatshilfen rufen muss. Das heißt dann vielleicht für manche möglicherweise weniger Rendite oder begrenzte Boni, aber vielleicht für mehr Sicherheit für Arbeitnehmer. Vielleicht leben wir nach dieser Krise gemeinschaftsbewusster. Vielleicht haben wir mehr den Blick für die alleinstehende Witwe, die im Haus nebenan alleine wohnt. Vielleicht haben wir auch ganz neue Berührungspunkte zur Kirchengemeinde gefunden, die vorher gar nicht da waren. Und vielleicht merken wir auch, dass die biblische Botschaft uns eine Hoffnung und eine Perspektive geben kann, auch dann, wenn die menschlichen Möglichkeiten an ihr Ende kommen. Vielleicht wird manches anders. Vielleicht wird der Sonntag anders. Vielleicht gestalte ich meinen Sonntag in Zukunft anders. Ich weiß es nicht. Klar, manches wird auch einfach wieder möglich sein. Auch in Jerusalem hat man manches wieder aufgerichtet. Deshalb hat man einen Tempel wieder aufgebaut, weil man wieder einen Ort gewollt hat, an dem man gemeinsam Glaube leben kann. Nicht alles muss anders werden. Das kann nicht sein. Keine Sorge. Ich will auch gar keine Angst machen. Aber das, was anders wird, das muss man nicht betrauern und nicht nur darauf seinen Blick legen, was nicht mehr da ist, sondern man kann darüber jubeln, wenn man sehen kann, dass Gott auch diesen Weg mitgeht, dass er auch darin gütig und gnädig ist. Was auch kommt, ich wünsche mir, dass dann nicht das große Weinen die Stimmung bestimmt, sondern der Jubel. Kein aufgesetzter, kein verordneter Jubel, sondern ein Jubel, der seinen Grund in der Gewissheit hat, dass Gott gut ist. Ein Jubel, der aus der Erfahrung kommt, dass Gott begleitet, der auch durch Krisen führt, denn das tut er. Und das kann man jetzt schon wissen, schon in der Zeit der leeren Straßen, so wie Jeremia. Und dann kann man ihn auch wirken sehen und dann werden wir sicher sein, dass wir Grund zum Jubeln haben. Amen.